Radio SRF.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Facon. In unserem Rückblick auf die Ereignisse der Woche in der Romandie kommen wir als erstes auf die Walliser Wahlen zurück. Oskar Freisinger ist mit Glanz in den Staatsrat gewählt worden. Für die CVP und die FDP gingen die Wahlen aber schlecht aus. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, ob dies einen Erdrutsch in der Walliser Politik darstellt.
Ja, ganz eindeutig. Mit einem solchen Ergebnis hatten die wenigsten gerechnet. Die im Wallis allmächtige CVP hat bloß noch ein Drittel der Sitze im Großrat. Im Staatsrat haben sie zwar noch 3 von 5 Mitgliedern der Exekutive, doch die 3 wurden hinter der SPlerin aus dem Oberwallis, Esther Weber-Kalbermatten, und Oskar Freisinger gewählt. Und das ist schon eine riesige Überraschung. Nun sind viele Kommentatoren der Ansicht, spätestens in 3 Jahren müsse die CVP auf die Mehrheit im Staatsrat verzichten. Käme es soweit, wäre das eine historische Revolution im Kanton Wallis.
Und was sagt uns jetzt die deutliche Wahl von Oskar Freisinger?
Man kann daraus mehrere Schlüsse ziehen. Zum einen sicher einmal, dass man eine starke Figur wollte in der Walliser Regierung. Eine Figur, die klare Worte spricht, wenn es um die Interessen des Wallis geht. Wenn man beispielsweise an die Lex Weber oder ans Raumplanungsgesetz denkt, die das Wallis ja entschlossen ablehnte, aber dennoch verlor. Oskar Freisinger profilierte sich als Politiker, der weiß, wie es in Bern zu und her geht und der auch dezidiert versprochen hat, Kompensierungen aus Bern zu verlangen. Im Weiteren war die Debatte im Vorfeld der Wahlen eine ziemlich düstere. Niemand wollte sich zu stark aus dem Fenster hinauslehnen, weil es eben auch an starken Persönlichkeiten, an Vollblutpolitiker mangelte unter den Kandidaten. Und das Ergebnis von Oskar Freisinger zeigt eben auch, dass die Leute im Wallis richtige Politiker am Steuer wollen.
Nun gibt es auch einen großen Verlierer und das ist Christian Varron, der Polizeichef des Kantons. Der stand vor dem großen Sprung in die große Politik. Man weiß es, seine nähere Vergangenheit, die war ziemlich problembefrachtet, aber was hat ihm denn jetzt am meisten geschadet?
Ja, bestimmt hat ihm die Geschichte mit dem türkischen Stein nicht geholfen, doch es spielten auch andere Faktoren mit. Und man kann schon sagen, der größte Schaden für ihn hat einen Namen, und zwar Oskar Freisinger. Das hängt nicht nur mit politischen Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten zusammen, sondern viel eher mit einem uralten Walliser Gesetz, das vorsieht, dass es nicht 2 Staatsräte aus demselben Bezirk geben kann. Doch Varron und Freisinger kommen eben aus demselben Bezirk und das hat eindeutig beim Wahlverhalten eine Rolle gespielt bei denjenigen, die Varron zwar gerne in der Regierung gehabt hätten, doch die Wahl von Oskar Freisinger sichern wollten. Insofern wurde auch die FDP, die lokale FDP-Spitze im Wallis, ganz klar für ihre strategischen Fehler kritisiert. Varron sei nicht nur aus geografischen, sondern auch aus politischen Gründen der falsche Kandidat gewesen. Ein Kandidat mit zu wenig Profil, um eine Chance zu haben gegen das Alpha-Tier Freisinger.
Nun haben wir es eingangs gesagt, Ron Hochuli, die CVP und die FDP, für die sieht es schlecht aus. Gibt es da schon irgendwelche Rezepte, wie Sie irgendwie die Tendenz wieder umdrehen wollen?
Die CVP ist jetzt ganz klar auf der Defensive. Es wird in der Westschweiz ja immer wieder das Freiburger Beispiel zitiert, ein weiterer katholischer Kanton, wo vor einigen Jahren die CVP eigentlich von sich aus die Mehrheit im Staatsrat ablegte, indem sie einfach weniger Kandidaten präsentierte und sagte, die Machtverteilung im Staatsrat müsse der Machtverteilung in der Legislative entsprechen. Somit wurde quasi eine Zauberformel im Kanton kreiert, die eben auch den kleineren Parteien Platz machte. Davon will momentan die CVP im Wallis kein Wort hören. Sie ist, wie gesagt, sehr stark auf der Defensive, doch wie lange sie die Position verteidigen kann, ist fragwürdig, zumal die Partei wenig führende Figuren hat, es sei denn Christoph Darbele, doch wie man sich erinnern kann, wollte ja ihn die eigene Partei nicht auf der Liste haben für den Staatsrat. Bei der FDP ist das noch eine andere Geschichte. Es gibt ja die historische FDP aus Martigny, die unter dem ehemaligen Bundesrat Guschmann ziemlich stark gewachsen ist. Doch auch hier fehlt es mittlerweile an politischem Profil. Man ist zu viele Kompromisse eingegangen, auch mit der CVP, um eine eigene Identität zu bewahren. Und ja, nun muss die Partei über die Bücher. Sie muss zeigen, dass sie eben auch ein besonderes Programm hat, um wieder eigene Wähler zu finden, um sich von der CVP abzugrenzen.
Gehen wir in den Kanton Genf. Auch dort, wie vielerorts sonst, soll gespart werden. Und da ist man jetzt hier auf eine besondere Lösung gekommen. Und die betrifft die eigenen Angestellten. Aber Ron Hochuli, wie sieht denn diese Lösung aus?
Sparen, sparen, sparen heißt ab jetzt in Genf auch putzen, putzen, putzen. Und zwar selber. Etwa 800 Beamte, die in der Verwaltung arbeiten, sind gebeten, ihre Arbeitsplätze selber zu reinigen. Es werden ihnen Staublappen erteilt und in den Staatsgebäuden wurden auch spezielle Container installiert, damit die Beamten ihren Abfall selbst sortieren und entsorgen können. Böden, Cafeteria, Toiletten werden weiterhin von Reinigungspersonal geputzt. Wie gesagt, es sind etwa 800 Leute von der Maßnahme betroffen, doch nirgends wird präzisiert, ob die 7 Genfer Staatsräte auch darunter sind.
Und wie reagieren jetzt die betroffenen Beamtinnen und Beamten?
Eindeutig irritiert. Es wollen zwar die allerwenigsten zitiert werden in den Medien, doch ganz eindeutig sei hiermit am falschen Ort gespart, heißt es. Das Amt, das die Maßnahme eingeführt hat, unterstreicht, es sei ja nur eine Probephase, die bis Ende des Frühlings dauern wird. Spätestens dann will man abwerten, ob man das Experiment weiterführt. Offenbar hängt es auch davon ab, wie fleißig und effizient sich die Beamten beim Putzen zeigen. Jedenfalls wird der Entscheid mit Spannung erwartet.
Und weiß man, wie viel da gespart wird?
Ja, das ist eine gute Frage. So genau kann man das nicht beziffern, denn der Kanton hat vor kurzem beschlossen, private Reinigungsfirmen einzustellen, aus Spargründen. Nun ist hier das Pflichtenheft ein bisschen kleiner geworden mit der neuen Maßnahme, aber wie viel man da genau sparen kann, das kann man und will man nicht sagen.
Nun klingt das Ganze ja nach irgendwie einer Art von Schildbürgerstreich. Was sagt denn jetzt die Öffentlichkeit dazu?
Die Öffentlichkeit schmunzelt. Es werden ja schon sonst immer wieder böse Sprüche gemacht über die Kantonsbeamten und dies vor allem in Genf. Und jetzt wird natürlich gesagt, dass diese Leute nun endlich ein wenig Arbeit hätten. Doch ein bisschen ernster betrachtet hört man auch oft, es sei ja wirklich nicht würdig, eines Kantons wie Genf die Angestellten selber putzen zu lassen.
Nun, Ron Hochul, ja, zu einem Thema, das Sie selbst auch betrifft, aus unserer eigenen Unternehmung ein Thema. Sie, Ron Hochul, Sie waren diese Woche Teil der Equipe des Teams von Radio Television Suisse, das diesen letzten Donnerstag die Deutschschweizer Tagesschau hergestellt hat, genauso wie unsere Deutschschweizer Kollegen vom Fernsehen umgekehrt das Telejournal in der Romandie. Jetzt die Frage, einmal am anderen Ort zu arbeiten, in der anderen Sprachregion. Wie war denn jetzt dieser Arbeitsplatztausch?
Höchst spannend. Sowohl auf menschlicher wie auch auf beruflicher Ebene. Wir Romans wurden in Zürich enthusiastisch und auch extrem professionell empfangen. Die Ausgangslage war ja klar. Jedes Team konnte selbst bestimmen, welche Themen es auf den Partnerbildschirm bringt. Doch technisch und sprachlich waren wir natürlich auf große Hilfe der SRF angewiesen und den ganzen Tag fanden spannende Gespräche statt, sei es in den editorialen Sitzungen oder informell im Innenkreis, die sehr bereichernd waren. Wir sind zwar alle Journalisten, doch den Job üben wir eben doch nicht immer auf dieselbe Art und Weise aus.
Und was heißt das konkret?
Es gibt ja quasi einen strukturellen Unterschied zwischen den beiden Tagesschauen. Wir Romans bringen nach den wichtigsten Tagesthemen tendenziell eher Reportagen, Porträts, längere Geschichten, wie man sie in der deutschen Schweiz eher bei 10 vor 10 kennt, weil wir eben auf unserem Sender kein Äquivalent zu 10 vor 10 haben. Im Weiteren gibt es auch kulturelle Unterschiede. Tendenziell würde ich wagen zu behaupten, dass wir Romans vielleicht ja schon eher wie die Franzosen schönen Beiträgen, schönen Bildern vielleicht ein wenig mehr Gewicht schenken, wobei man in der deutschen Schweiz die Information als solches in den Vordergrund stellt. Doch über diese Unterschiede hinaus ist ein solcher Austausch die ideale Möglichkeit, mit Klischees fertig zu werden. Am Ende des Tages war das Fazit nämlich klar, so unterschiedlich ticken wir nun auch wieder nicht.
Es sind also Klischees beiseite geräumt worden, Ron Hochuli. Nun zu einem letzten Thema, und das führt uns in den Bereich des Sports. Der Eishockey-Club Servette Genf hatte gegen den Hockey-Club aus Bern diese Woche keinerlei Chance. Und das wiederum, das erzürnte den Patron von Servette Genf stark. Wieso denn?
Er wirft den Schiedsrichtern vor und vor allem der Schiedsrichterstruktur unter Chef Kurmann völlig amateurhaft und parteiisch zu arbeiten. Es könne doch einfach nicht sein, dass eine Serie wie jene, die Genf gegen Bern verloren hat, so geleitet werde, dass man am Ende feststellen müsse, dass Genf mehr als nur ein Gegner auf dem Eis gehabt hätte, sagte Genneck. Zürich und Bern seien ganz klar die Clubs gewesen, die am härtesten gearbeitet hätten, um die Liga zu verbessern in den letzten Jahren. Doch so hätten sie auch Nähe an die Macht der Liga gewonnen und wüssten nun ganz genau, an welchen Seilen sie ziehen müssten, um etwas bevorzugt zu werden. Doch Genneck macht den Vereinen keinen großen Vorwurf, er will nur, dass endlich die Schiedsrichterstruktur und das Disziplinarreglement verändert und professionalisiert wird, damit alle Teams mit gleich langen Spießen auf dem Eis kämpfen können.
Nun weiß man allerdings, dass dieser Hugh Kenneck, der Patron von Servette Genf, dass das eigentlich ein recht besonderer Mann ist, also von dem her ein ziemlich ungewohnter Ausbruch.
Ja, das kann man sagen. Von Genfs Trainer Chris McSorley ist man ja solche Aussagen, solche Angriffe gewöhnt. Doch, dass der Präsident eingreift, hätte niemand gern. Er ist als ein Gentleman bekannt, der immer sportlich ist und gerade deswegen nehmen auch viele seine Worte ernst. Doch ob er tatsächlich im Moment noch alleine konkret etwas verändern kann, das ist fraglich.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Am Dienstag hat der Nationalrat zwei Motionen aus dem Tessin zu Ladensöffnungszeiten und Sonntagsarbeit angenommen, die eine Harmonisierung bzw. eine Liberalisierung vorsehen. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, wie die Abstimmung im Tessin angekommen ist.
Nun, zuerst mal muss man sagen, dass diese Abstimmung ein großes Thema im Tessin war. Aber im Gegensatz zur nationalen Debatte sprach man hier vor allem über die Motion Abate, die im Nationalrat ja mit 121 zu 56 Stimmen bei 7 Enthaltungen angenommen wurde. Und diese Motion beinhaltet eine Lockerung der Bestimmungen über Sonntagsarbeit für Shoppingcenter in Tourismusgebieten.
Diese angestrebte Lockerung, die hat einen konkreten Grund. Welchen denn?
Ja, Hintergrund ist der Streit um das Shoppingcenter Foxtown in Mendrisio, ein riesiges Outlet-Center, das von sehr vielen Touristen besucht wird. Dort tolerieren der Kanton und die Gewerkschaften seit über 16 Jahren rechtswidrig, muss man sagen, Sonntagsarbeit, weil ein anderes Zentrum, nämlich das Centro Valle in Chiasso, die gleichen Rechte verlangt, kam der Kanton unter Druck, auch das Foxtown schließen zu müssen. So kam die Motion Abate zustande, indem man praktisch Ausnahmeregelungen für Sonntagsarbeit schafft, die es möglich machen, diesen Shoppingcenter auch sonntags offen zu halten.
Und wie waren die Reaktionen im Tessin?
Es gab keine großen Überraschungen von Arbeitgeberseite und insbesondere natürlich von Foxtown-Chef Tarchini gab es sehr positive Reaktionen. Man hofft, dass nun die Sonntage gerettet sind. Man muss wissen, dass an den Sonntagen doch ein erheblicher Teil des Geschäfts gemacht wird. Viele, auch im Finanz- und Wirtschaftsdepartement, glauben, dass die Lösung naht. Die Gegner wiederum befürchten natürlich mit diesem Schritt im Nationalrat, dass nun für Ausnahmen Tür und Tor geöffnet ist und auch später solche Sonntagsöffnungszeiten außerhalb der klassischen Tourismusgebiete angewendet werden könnten.
Und wie geht's nun weiter?
Ja, das ist noch nicht ganz klar, denn die Annahme einer Motion heißt ja nicht, dass schon morgen das Gesetz da ist, auf das man sich berufen kann. Es fehlt eine Verordnung und allgemein wird erwartet, dass das Ganze noch ein Jahr dauert. Das Departement Saad ist, das in dieser Geschichte ja stark unter Druck geraten ist, will offenbar nächste Woche sagen, wie es weitergehen soll. Denn egal, wie man es dreht oder wendet, die Situation im Foxtown ist eigentlich illegal und müsste in irgendeiner Weise in legale Bahnen gebracht werden. Viele sagen, ja, wir machen jetzt eine Übergangszeit, das Gesetz kommt ja schon. Aber natürlich, die Gewerkschaft steht schon wieder Gewehr bei Fuß und sagt, selbst wenn in einem Jahr das Gesetz kommt, kann man ja nicht ein Jahr lang einen nicht legalen Zustand dulden. Das Thema wird weiterhin für Zündstoff sorgen.
von der Sonntagsarbeit nach Lugano. Dort haben sich diese Woche die Verantwortlichen der Weltausstellung Expo 2015 von Mailand eingefunden. Welche Botschaft hatten Sie denn zu überbringen?
Nun, es war in erster Linie eine Art Werbeveranstaltung und auch eine Veranstaltung der Gratitudine, wie man auf Italienisch sagen würde, also der Dankbarkeit gegenüber Lugano und dem Kanton Tessin. Insgesamt muss man sagen, dauert es ja nur noch 770 Tage, bis diese Weltausstellung in Mailand geöffnet werden soll. Das ist ja wirklich sehr nah. Der Ausstellungsort ist von der Grenze nur circa 30 Kilometer entfernt. Und nachdem Zweifel aufgekommen waren, ob diese Weltausstellung denn überhaupt stattfindet in dem politischen Chaos, in dem ja im Moment auch Italien steht, ja, da wollten die Verantwortlichen eine Art Beruhigungstablette abgeben und sagen, nein, ihr werdet sehen, diese Ausstellung wird es geben.
Und wer hat diese Befürchtungen denn zurückgewiesen?
Nun, in erster Linie war es der Bürgermeister von Mailand, Giuliano Pisapia. Er zeigte sich sicher, dass auch die neue Regierung, von der man ja gar nicht weiß, wer sie sein wird, diese gigantische Veranstaltung unterstützen wird. Er berief sich aber auch auf den neuen Präsident der Region Lombardei, Maroni, der auch seine Unterstützung zugesagt hat.
Und wurde auch etwas gesagt zur Zusammenarbeit mit der Schweiz?
Ja, natürlich, das war ein großes Thema und diese Zusammenarbeit, Unterstützung muss man sagen, wurde in den höchsten Tönen gelobt. Die Schweiz war bekanntlich das erste Land, das die Teilnahme an der Expo 2015 zugesichert hat. Das Schweizer Parlament hat schon einen Kredit von 23 Millionen Franken gesprochen. 8 Millionen davon müssen ja von Privaten oder Sponsoren aufgetrieben werden. Und Italien bzw. die Expo-Leitung in Mailand hat ja die Schweiz für ihre Schnelligkeit in diesen Fragen auch belohnt, denn die Schweiz soll einen der besten Standorte für ihren Pavillon erhalten. Das Ganze wird ja von Präsenz Schweiz organisiert. Dieser Pavillon wurde schon ausgeschrieben, man weiß, wie das aussehen soll. Dieses Modell wurde im Übrigen auch diese Woche dann in Lugano gezeigt.
Nun ist ja Mailand in nächster Nachbarschaft zum Tessin. Welche Erwartungen gibt's jetzt im Tessin in Bezug auf diese Expo?
Nun, es sind vor allen Dingen touristische Erwartungen, die man im Tessin hat. Insgesamt werden ja bei der Expo 20 Millionen Besucher erwartet und die können nicht alle in Mailand untergebracht werden. Und da ist natürlich die Nähe des Tessins sehr willkommen. Das hat übrigens auch Bürgermeister Pisapia gesagt, dass das Tessin ein natürliches Auffangbecken für diese Besucher ist. Und Giorgio Giudici, der Stadtpräsident von Lugano, hat darauf gedrängt, dass man die Besucher wirklich schon im Vorfeld dieser Expo abholt, also nicht erst, wenn sie dort auf dem Gelände sind, sondern dass sie schon vorher wissen, dass das Tessin nah ist und dass sie zumindest auch für einen Ausflug in die Südschweiz kommen.
Nun gab es am Rande der Veranstaltung noch ein kleines Missgeschick, das zum Schmunzeln Anlass gab. Was ist da genau passiert?
Ja, Pisapia hat keine Gelegenheit ausgelassen, sich für die Schweizer Schokolade zu bedanken, die er erhalten hatte. Da lag ein Paketchen auf seinem Pult. Doch wie sich nachher herausstellte, war es tatsächlich eigentlich italienische Schokolade, denn die Veranstaltung war von einem italienischen PR-Unternehmen organisiert worden, die diese Schokolade eben im Piemont erworben hatten. Und man kann sich vorstellen, dass das dann im Nachgang zur Veranstaltung zu einigem Spott gesorgt hat. Man denke auch daran, dass ja die Weltausstellung von 2015 unter dem Motto steht, den Planeten ernähren, dass man sich sehr viel über Ernährungsfragen dort unterhalten wird. Und ganz sicher war das wirklich ein Missgeschick, das hätte vermieden werden sollen.
Kommen wir zum Sport, Gerhard Lob. Bellinzonas Fußballclub ACB, der in immer größere Not gerät am Donnerstag, hat jetzt die AC Bellinzona die Bilanzen deponiert. Und was bedeutet das nun?
Es ist ein sehr ernstes Zeichen. Es reicht am Freitag die Titel zu lesen der Tessiner Tageszeitung. Da steht zum Beispiel im Corriere del Ticino L'ultima cena del AC Bellinzona, also das letzte Mal, das letzte Abendmahl. Die Regione, die in Bellinzona erscheinende Tageszeitung, schreibt L'ACB verso l'uscita, also ACB geht dem Ausgang entgegen. Man muss wissen, dass es wirklich sehr, sehr schlimm steht um diesen Club. Der Pretore, also der Einzelrichter, muss nun entscheiden, was er machen will, ob er allenfalls noch eine Nachlassstundung verfügt, gewährt oder ob er gleich ins Konkursverfahren geht. Offenbar will man jetzt warten auf eine Anhörung und der Richter muss dann wohl circa gegen Mitte April entscheiden, was er tun will.
Kam jetzt dieser Schritt eigentlich überraschend?
Ich würde sagen ja und nein, denn einerseits sind die finanziellen Probleme seit Monaten offensichtlich und bekannt. Andererseits hatte Clubpräsident Giulini noch am letzten Sonntag wieder einmal versichert, er werde nun eine Lösung finden. Aber es hat sich bestätigt, wie so viele Male zuvor, viele Worte, aber wenige Taten. Und das schmerzt natürlich schon in Bellinzona, vor allen Dingen bei all denen, die noch an ihn glaubten. In Bellinzona haben sich im Übrigen schon einige in einer Gruppe konstituiert, die nun Geld sammeln, aber natürlich ist das alles sehr schwer. Es wird ja gesagt, dass Giulini in all diesen Jahren, in denen er dem Club vorstand, ca. 20 bis 25 Millionen Franken in den Club gebuttert hat. Solche Summen lassen sich natürlich nicht mit Spendenaktionen zusammenbekommen.
Zum Schluss noch etwas Volkskultur, Gerhard Lob. Am Dienstag war im Tessin ein Feiertag, den man in der Deutschschweiz nicht kennt. San Giuseppe, also der Josefstag. Was wird denn da begangen?
Nun, St. Giuseppe steht für den Vatertag im Tessin. Er ist wirklich ein Pendant zum Muttertag. Der Vater soll verehrt werden.
Und welche Traditionen gibt es dazu?
Eine der großen Traditionen an diesem Tag sind die Tortelli di San Giuseppe. Das sind so fettgebackene Teilchen und die werden dann auf den Piazza angerichtet. Also es sind Süßspeisen, die man dann dort kaufen kann. Zum Teil gefüllt, zum Teil auch nicht. Und das soll einfach den Tag versüßen. Ein Feiertag im Übrigen. Das war diese Woche auch wirklich zu spüren. Es war ein strahlender Tag. Die Leute gingen raus. Es war alles voll. Es war wirklich wie mehrere oder viele Volksfeste auf der Piazza.
Ticino Turismo hat sich vorgenommen, den Josefstag in der Deutschschweiz bekannter zu machen. Wie will man das denn anstellen?
Ja, man hat gemerkt, dass das eigentlich eine schöne Tradition ist, die man in der Deutschschweiz kennenlernen sollte. Und so wurden dieses Jahr erneut 100 Familien eingeladen aus der Deutschschweiz. Sie durften das Wochenende vor San Giuseppe, muss man sagen, hier verbringen. Und sie wurden, das war eine Besonderheit, im Übrigen mit einem Extrazug von Zürich nach Bellinzona bzw. Locarno gefahren. Die Aktion war ein großer Erfolg. Man hat ja einen Preisausschreiben, einen Wettbewerb ausgeschrieben und daran hatten ungefähr 10.000 Familien teilgenommen. Eben nur 100 konnten gewinnen, aber für diese Familien war die Erfahrung offenbar sehr positiv.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.